Es ist Freitag, der 4. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International. Mit Christian Mölling, seit dieser Woche Senior Advisor bei der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Es ist viel Unterschiedliches passiert diese Woche, aber seit gestern früh deutscher Zeit zieht eine News den Großteil der medialen Aufmerksamkeit auf sich. Donald Trump hat massive Zölle gegen den Rest der Welt verhängt. Ob Freund, ob Feind der USA, kaum jemand entgeht dem offenbar ziemlich krude konzipierten Zollregime der USA. Sogar Produkte aus Israel, dem wohl engsten US-Alliierten, werden besteuert, obwohl die israelische Regierung, um das drohende Unheil abzuwenden, in letzter Minute auf einen Schlag alle US-Produkte komplett zollfrei gestellt hat. Eines der wenigen Länder, die vom neuen Handelskrieg verschont bleiben, ist Putins Russland. Das Land, das seit über 3 Jahren einen Angriffskrieg mitten in Europa führt, ist von dem neuen Zollregime ausgenommen. Wie erklären Sie sich das, Herr Mölling?
Ich glaube, die erste Antwort ist, wir sollten im Wahnsinn keine Methode vermuten. Das heißt also, das, was Trump da, Sie haben es ja gerade gesagt, an kruden Maßnahmen macht, jetzt zu glauben, da wäre sozusagen eine größere Rationalität dahinter, fällt einem ja ganz offensichtlich schwer, weil zumindest bei allem, wie soll man sagen, conventional wisdom, den es gibt, alle sagen, das schädigt nicht nur die Weltwirtschaft insgesamt, sondern vor allen Dingen trifft es als erstes oder am schlimmsten eigentlich die USA selber. Ich glaube, der zweite Punkt ist, wenn da tatsächlich eine Strategie dahinter ist, Russland als eine der wenigen Staaten auszunehmen, dann würde ich es mir so erklären, dass man sagt, wir wollen dieses Instrument insbesondere nochmal in den Verhandlungen mit Russland nutzen und das jetzt nicht in diesem Rasenmäher-Ansatz, den man jetzt hier gefahren ist, gegenüber dem ganzen Rest der Welt eigentlich jetzt schon einsetzen, sondern es ganz bewusst nochmal Putin vorlegen und sagen, hier, das kann dich auch treffen, weil hier hat man ja einen ganz besonderen Ask, wenn man so will. Hier will man ja was ganz Bestimmtes von Putin. Hier geht es ja nicht nur darum, seine Vorstellung von, wie kriegt man die amerikanische Wirtschaft wieder flott eigentlich umzusetzen, sondern hier geht es ja um die Frage, sind die Russen bereit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen?
Zu diesem Analysestrang passt ja auch zum Beispiel, dass der Iran, mit dem Trump ja ebenfalls einen Deal anstrebt, da auch sehr vergleichsweise glimpflich bei wegkommt. Der Iran ist in die niedrigste Zollkategorie, 10%, einsortiert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 10% für den Iran, 39% für die EU. Ausgerechnet an dem Tag, bevor Trump diesen Zollhammer verkündet hat, kam ein russischer Gesandter nach Washington, Kirill Dmitriev, Chef des russischen Staatsfonds, der höchste Vertreter Russlands, den Putin nach Amerika entsandt hat seit Kriegsbeginn. Das ist ein interessanter Mann. Der hat US-Elite-Unis, Harvard und Stanford besucht, war offensichtlich bisher Putins Mann für die Kontakte zu den Golfstaaten, die ja sehr wichtig sind für Russland. Und Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und der Dmitriev hatten sich wohl bei den Verhandlungsrunden in Riad und auch beim Treffen in Moskau hat einen guten Draht zueinander gefunden. Ist das womöglich ein gutes Zeichen für die Ukraine, dass Putin jetzt einen so wichtigen Mann nach Washington schickt?
Nein, ich glaube, es ist ein schlechtes Zeichen für die Ukraine, weil es zeigt, dass Putin das grundsätzliche Drehbuch, wir machen eine große Show und tun so, als ob wir verhandeln, aber in Wirklichkeit kämpfen wir weiter, einfach um eine weitere Nuance erweitert. Natürlich ist das was, wo man vielleicht nicht Trump, aber Witkoff schmeichelt. Die Männerfreundschaft, hast du nicht gesehen, all diese Dinge. Aber letztendlich sich ja am russischen Verhalten bislang ja nichts geändert hat. Also wenn man sich sozusagen nicht blenden lässt, dann sieht man ja, dass Russland im Grunde genommen an seinem Verhalten, auch seitdem Trump im Amt ist, eigentlich faktisch nichts geändert hat. Es ändert sich aber ganz viel an der Show und dem sozusagen dem Tüdelüt drumherum.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, immer noch mal darauf hinzuweisen, weil diese Erwartung, bald ändert sich was, ja irgendwie fortbesteht, entgegen der tatsächlichen Verhältnisse letztlich. Nochmal einen Punkt zu diesem ganzen Zollthema, bevor wir auf andere Themen kommen. Ich habe mich gefragt, ob ein Land wie Russland, was qua Sanktionsregime sich in den letzten Jahren ja großteils von der geregelten Weltwirtschaft letztlich abgekoppelt hat, Stichwort Schattenflotte, ob so ein Land, wenn es denn jetzt von solchen Zöllen auch getroffen würde, da eigentlich gar nicht so schlecht dasteht, eben weil es so abgekoppelt ist von vielen Dingen, von der Vernetzung, die das jetzt für andere so schwierig macht. Und dazu kommt ja auch noch das Thema mit dem steigenden Goldpreis, der ja jetzt nochmal einen Riesensprung gemacht hat, wegen dieser Zollandrohungen. Russland hat ja schon vor dem Angriffskrieg im großen Stil seine Goldreserven ausgebaut, um sich ein Stück weit auch von der Dollarwirtschaft unabhängig zu machen. Wenn der Dollar jetzt da immer weiter steigt, könnten diese Zölle und die Folgen der Zölle letztlich sogar Russland zum Vorteil gereichen?
Also ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, klingt mir aber nicht so, weil die Zölle ja, wie Sie gesagt haben, diejenigen betreffen, die im Wesentlichen in der Weltwirtschaft drin sind und aktiv sind. Wenn sie wie Russland isoliert sind, ja, dann hat das vielleicht erstmal keinen Primäreffekt. Aber wenn der Sekundäreffekt ist, dass deswegen der Dollar teurer wird und damit der Rubel noch weiter abgewertet wird, dann würde ich mir erklären, dass das kein großer Vorteil ist. Und Putin hat den Versuch unternommen, zusammen auch mit den Chinesen eine Alternativwährung aufzubauen. Das ist aber nicht gelungen und wird wahrscheinlich auch lange Zeit lang nicht gelingen. Es sei denn, die Amerikaner ruinieren ihre Wirtschaft und den Wert ihres Dollars komplett. Weil halt einfach der größte Teil der Waren weltweit und auch der Dienstleistungen immer noch mit dem Dollar gehandelt wird. Also der sozusagen die Referenzwährung ist. Also ich glaube, Putin hat zum jetzigen Zeitpunkt nichts oder nicht viel von den Zöllen zu befürchten, weil er nicht viel an dem Welthandel teilnimmt. Aber die Tatsache, dass er eben nicht am Welthandel teilnimmt und damit auch nicht an der Wertschöpfung, an Wohlstand, der dadurch normalerweise kommt, bedeutet ja, dass er im Grunde genommen ja ein ziemlich ökonomisch runtergerocktes Land gerade hat, ne?
Schon vor diesem Zollentferno gab es ja in Europa eine Diskussion darum, Stichwort Aufrüstung, wie sinnvoll es überhaupt ist, da noch auf amerikanische Rüstungsgüter, auf amerikanische Waffen zu setzen oder ob man besser sich sozusagen selber versorgt, aufbauend auf einer Rüstungsproduktion in Europa, die man letztlich dann auch selber kontrolliert. Glauben Sie, dass diese Diskussion sich im Zuge dieses Zolleklars jetzt verstärken wird?
Nee, ich glaube, dass der Zolleklar darauf keine besonderen Auswirkungen hat. Ja, es stimmt, man verteuert damit auch die Komponenten, die zwischen Europa und den USA für Waffensysteme ausgetauscht werden. Das wird sich, glaube ich, aber nicht so großartig niederschlagen, weil so wichtig ist der Rüstungshandel als volkswirtschaftliche Dimension dann für uns nicht und für die Amerikaner wahrscheinlich auch nicht wirklich. Es gibt ein paar Produkte, die kaufen wir in den USA, das sind vor allen Dingen Raketen und Flugzeuge und auch Elektronik, also Sensoren. Besonders teuer sind halt die Flugzeuge, da müssen sie immer sozusagen, das ist die Faustformel, immer nochmal eine Null dranhängen. Aber im Gesamtvolumen, wenn wir jetzt sehen, die F-35, die 35 Flugzeuge kosten uns nicht mal 10 Milliarden, dann ist das vor dem Hintergrund all dessen, was wir für Rüstung in den nächsten Jahren ausgeben, auch eine verschwindend geringe Zahl. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir werden einen gewissen Teil wahrscheinlich weiterhin in den USA kaufen, weil wir keine Alternative haben, wenn wir schnell fertig werden wollen. Wir haben ja sozusagen eine Deadline, bis zu der wir fertig werden sollten, damit wir die Kriegsgefahr senken können. Was man, glaube ich, aber sehen kann, ist, dass jetzt auf beiden Seiten des Atlantiks man sich Fragen stellt und sagt, okay, wie kann denn eigentlich so eine neue Partnerschaft in diesem Bereich, wenn es auf der politischen Ebene nicht geht, dann aber wenigstens auf der industriellen Ebene eigentlich funktionieren. Ne? Es gibt ein gemeinsames Interesse, auch wenn Trump das nicht teilt, was sozusagen die gemeinsame Wertschöpfung angeht. Wir haben gemeinsame Projekte, sowohl deutsche Unternehmen als auch andere europäische Unternehmen produzieren mit den USA oder für die USA. Also da gibt es eine Verknüpfung zwischen den Ländern, wenn sie die kaputt reißen wollen. Dann hat das einen ökonomischen Schaden, es hat aber auch einen sicherheitspolitischen Schaden, den sie damit haben. Und den tragen die Amerikaner dann eben halt auch.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Sie haben gerade angesprochen, ein paar Komponenten gibt es, wo Europa allein schon wegen Geschwindigkeit auf die Amerikaner angewiesen ist. Welche kann man das ausdifferenzieren? Welche Teile sozusagen dessen, was wir dringend brauchen, wir allein schon in der Zeit, aber vielleicht auch aufgrund von industriellen Voraussetzungen nicht gut selber abdecken können in absehbarer Zeit?
Ja, also man kann jetzt die Liste durchgehen, die ist relativ einfach. Ich mache das jetzt mal bei den Top-Sachen. Also wir haben einen Bedarf an vor allen Dingen Raketen. Das heißt also alles, was mit Flugabwehr zu tun hat, auch mit ballistischer Raketenabwehr zu tun hat. Und bei einigen Flugzeugen. Was man aber sagen muss, ist, das, was die USA bereitstellen, wie kein anderer Staat im Rahmen der NATO, ist das, was man, also gibt es ganz viele Begriffe für, man könnte es auf Deutsch sagen, Digitalisierung, der Fachbegriff dafür ist C4, ISTAR, dahinter steckt letztendlich die Fähigkeit, ganz viele Sensoren zu haben, egal auf was für einer Plattform, egal ob das ein Satellit ist, eine Drohne ist oder sonst irgendwas, diese Daten zu sammeln, sie zu fusionieren zu einem gemeinsamen Lagebild und die an ein Waffensystem oder einen Waffenträger, Haubitze oder Flugzeug weiterzugeben und das ganz schnell zu machen. Das können die Amerikaner innerhalb von Minuten. Wir brauchen dafür als Europäer Stunden. Aber diese Zeit ist entscheidend. Das haben wir in der Ukraine gesehen. Es ist so, wenn Sie Beispiel mit einer Haubitze mehrere Minuten an einer Stelle stehen, dann sind sie diese Haubitze los, weil sie nämlich gefunden werden. Sie werden aufgeklärt und werden beschossen. Und je schneller sie das machen können, umso besser. Und dann verlieren sie im Grunde genommen das System. Da sind wir einfach zu langsam. Und dieses quasi den gesamten, die digitale Wolke, also es ist wirklich, es geht um das, was man im Englischen die Combat Cloud auch nennt. Auch das ist ein Teil, den stellen die Amerikaner zur Verfügung. Und unser Problem ist, wir reden viel von der amerikanischen Abhängigkeit. Und ich bin ein großer Verfechter, dass wir vor allen Dingen aus der digitalen Abhängigkeit raus müssen. Aber da müssen sie auch was haben, wo sie hinspringen können. Wir haben zurzeit die europäische Cloud dafür nicht. Und das ist unser größtes Problem. Da können wir wettern, wie wir wollen. Wir haben uns die Alternativen nicht geschaffen in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Als besonders innovativ, notgedrungen natürlich, hat sich in letzter Zeit, wenn man auf die europäische Rüstungsbranche guckt, ja die in der Ukraine erwiesen. Unter anderem bei der Drohnenproduktion, aber wohl auch bei der Entwicklung von Raketen. Motoren für Kampfhubschrauber zum Beispiel hat die Ukraine schon vor dem Krieg auch exportiert. Wir reden ja immer viel von Waffenlieferungen in die Ukraine. Wie wichtig, Herr Mölling, wird das Land in den kommenden Jahren denn als Rüstungsinnovator für Europa und eventuell auch irgendwann als Lieferant für den Rest Europas, glauben Sie?
Ich glaube, da muss man die Rolle differenzieren, so wie Sie das auch gerade gemacht haben. Das eine ist, dass die Ukrainer in bestimmten Segmenten, also gerade wenn es um Drohnen geht, sicherlich innovativ sind, auch wiederum da bei der Digitalisierung. Ne? Also das, weil man eben die Abhängigkeit von den USA schrittweise loswerden möchte, ist das ein Thema, worum man sich bei in der Ukraine gekümmert hat. Das ändert aber nichts daran, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo das tatsächlich einfach sozusagen technologisch noch nicht möglich ist für die Ukraine, das zu leisten. Das heißt, die Ukraine hat zurzeit offensichtlich, so wird es mir gesagt, Produktionskapazitäten, die nicht ausgelastet sind, weil man eben nicht genug Geld hat, um die auszulasten. Und die Idee ist zurzeit, dass die Ukraine hier natürlich Dinge produzieren kann für Europa oder aber für sich selber, wenn man das Geld dementsprechend dafür bereitstellt. Das Argument, es gibt zwei Argumente, die dafür sprechen. Das eine ist, dass der Kaufkrafteffekt, also der Euro ist in der Ukraine mehr wert als bei uns. Also ein Euro ist in der Ukraine 5 bis 6 Euro wert. Das heißt, sie kriegen viel mehr für das Geld, für mehr Workforce und so weiter und so fort. Und sie haben andere Produktionsbedingungen. Das heißt, bestimmte Vorschriften, die sie bei uns einhalten müssen, müssen sie in der Ukraine nicht einhalten. Ich habe jetzt auch schon von einigen Herstellern, von einigen deutschen Herstellern gehört, dass die Ukraine teilweise in einigen sehr klassischen Bereichen, also das heißt gepanzerte Fahrzeuge und so, gute Sachen liefert, die vielleicht nicht der deutsche Standard sind, aber sie liefern sie halt schnell. Und auch das ist ja ein Thema, wenn es darum geht, dass wir bis 2029 fertig sein sollen, dann ist es natürlich vielleicht akzeptabel, etwas weniger deutschen Standards zu haben, dafür aber viel davon zu haben, was nur ein bisschen weniger als deutscher Standard ist. So, und ich glaube, daraus wird was. Das ist zurzeit, das merkt man aber auch, das ist zurzeit ein erneuter Versuch offensichtlich, weil ich höre das von vielen Stellen, was machen wir denn mit der Ukraine, dass dieses Thema wieder hochgenommen wird. Das ist nicht verkehrt. Ich glaube, man muss es richtig einsortieren in dem Zusammenhang und aufpassen, dass man jetzt nicht alle Hoffnungen da drauf legt.
In Kiew selbst bahnen sich ja gerade, das vielleicht zum Schluss noch, ja überraschende Entwicklungen an. Der Economist hat vor wenigen Tagen berichtet, dass Präsident Zelensky sich möglicherweise schon im Sommer Wahlen stellen könnte, also selbst Wahlen ausrufen könnte. Das geltende Kriegsrecht, das Anfang Mai ausläuft, will Zelensky womöglich auch nicht verlängern lassen in Vorbereitung auf so einen Urnengang. Das heißt, im Economist, der Stab des ukrainischen Präsidenten sei hinter den Kulissen schon mit Vorbereitungen beschäftigt. Und bisher hatte es ja aus Kiew immer geheißen, und zwar auch recht plausibel, Wahlen zu Kriegszeiten, das geht gar nicht. Soldaten sind an der Front, lauter Geflüchtete sind im Ausland, alle möglichen logistischen Gründe sprechen dagegen. Woher, glauben Sie, könnte jetzt, wenn das denn so kommt, dieser Sinneswandel stammen?
Also ich glaube, am naheliegendsten für mich ist jetzt erstmal, dass das letztendlich amerikanischer Druck ist, der da aufgebaut wird. Ne? Und in der Tat, das kann schiefgehen, weil man hat gesagt, das ist nicht so oder das ist nicht möglich, weil wir Kriegsrecht haben. Wenn sich an dem Krieg nichts geändert hat, man dann das Kriegsrecht aber sozusagen nicht verlängert, dann fängt man an, inkonsistent zu werden. Es kann aber auch sein, dass das jetzt einfach erstmal so eine Strategie ist, wo man die Tatsache, dass Trump jeden Tag seine Meinung ändert, im Grunde genommen sich zunutze macht und sagt, ja, wir können jetzt erstmal drüber reden, ob wir das Kriegsrecht nicht verlängern und dann vielleicht Wahlen machen. Ob wir das dann machen, das sehen wir dann mal, weil bis dahin geht noch einiges, geht noch einige Zeit ins Land und möglicherweise steigt die Frustration in Washington über Putin so stark an, dass diese Frage von Wahlen dann eben doch nicht mehr so wichtig ist. Es ist letztendlich ein Wabonspiel, ne, wo man im Grunde genommen, ja, wenn Sie so wollen, so eine Art Karussell hat. Sie stehen da und Trump fährt auf diesem Karussell und bei jedem, wo er vorbeikommt, liefert er irgendeinen schrägen Spruch ab. Sie wissen, er kommt auf alle Fälle wieder bei Ihnen vorbei, aber er zieht halt auch immer weiter zum nächsten. Ne? Ist ein etwas schräges Bild, aber so es ist sozusagen wirklich, es täglich grüßt das Murmeltier. Das hört erstmal für die nächsten 4 Jahre nicht auf, dass wir diesen Zirkus erleben mit diesem wunderbaren Horrorkarussell.
Vielen Dank für das Gespräch für heute, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Gasse. Schönes Wochenende.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Dann wieder mit meiner Kollegin Miriam Holstein und mit Christian Mölling. Danke für Ihr Interesse und auch von mir ein schönes Wochenende. Bis bald.
Werbung. Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit GRASP setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie GRASP 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. GRASP, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.